Ja, ihr Lieben, guten Morgen. Mit dem Predigen ist das ja immer so eine Sache. Der Prediger denkt sich, hoffentlich habe ich Ihnen was zu sagen. Und die Zuhörer, die denken, hoffentlich hat er uns was zu sagen. Frage an euch, wie denkt ihr über die Predigten, die wir in den letzten Wochen gehört haben? Ich persönlich hatte das Gefühl, dass wir hier, ohne dass wir uns abgesprochen haben, eine Art Predigtreihe hatten über unseren ganz persönlichen Umgang mit Gott, über unser persönliches Verhältnis zu Gott. Ich habe mich gefragt, ob der Heilige Geist uns wohl diese Themen eingegeben hat. Wir haben uns Gedanken gemacht über das gemeinsame Gebet. Wir haben uns gefragt, warum Gott auf so manches ernsthafte Gebet nicht antwortet, zunächst nicht antwortet. Und das ist ja nicht nur ein theoretisches Problem, sondern ist ein ganz praktisches Problem für uns, was ja häufig vorkommt. Wir sind der Frage nach unerklärbarem Leid und unerklärbarer Krankheit nachgegangen, am Beispiel Hiobs. Aber bei all diesem ist es doch in letzter Konsequenz klar geworden, darüber sind wir dankbar und froh, welch einen Gott der Liebe, des Verständnisses, der Geduld, der Kraft und des Trostes, welch ein Gott der Nähe wir doch haben. Da sind auf der einen Seite wir in all unserer Unvollkommenheit und dort ist auf der anderen Seite unser vollkommener Gott und Vater im Himmel. Philipp hatte uns kurz den Propheten Amos vorgestellt, der in anscheinend aussichtsloser Lage dem Volk Israel eine wunderbare Zukunft prophezeit hat, die dann auch eingetreten ist und die sich zum Teil auch noch vor unseren Augen erfüllt, nach jetzt 2700 Jahren, nachdem Amos das gesagt hat. All diese unterschiedlichen Aspekte, so ist mir das vorgekommen, das habe ich daraus mitgenommen, haben eins gemeinsam. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen, auch in schweren und vielleicht langanhaltenden Zeiten. Und Gott wird sich zu seiner Zeit zu uns bekennen. Und er wird sich auf seine Weise uns zuwenden. Und zwar zu unserem Guten. Wir haben einige Bibelstellen zitiert, die auch heute Morgen wieder vorgelesen worden ist. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wenn wir darüber nachdenken, heißt das im Klartext, Gott hat die Dinge jederzeit in der Hand. Er wird nicht zulassen, das heißt, er wird jedem und allem eine Grenze, einen Zaun ziehen, wie bei Hiob. Er wird allem einen Halt gebieten, was uns anfechten oder vielleicht sogar überwinden will. Er tut das. Nicht wir, nicht ich, nicht andere Menschen und auch nicht andere Umstände. Er, Gott tut das. Er, Gott allein, weiß vom Anfang bereits das Ende. Er weiß, wann und auf welche Art jede Anfechtung beendet sein wird und er kennt und er bestimmt auch den Zeitpunkt. Er und nur er allein. Wir lernen also aus dieser Stelle, dass wir für alle Zeit in den starken und sicheren Händen Gottes sind. Römer 8, Vers 37 haben wir heute Morgen gelesen und das bestätigt das. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, also in dessen Kraft, der in uns geliebt hat. Und weiter heißt es, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und dieses mehr als Überwinder können wir auch übersetzen, das ist ja heute Morgen geschehen, mit wir tragen einen überwältigenden Sieg, einen glänzenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Die Quelle der Kraft zu diesem Sieg und wie auch zu allem anderen in unserem Leben liegt also nicht in uns, liegt nicht in mir, das wäre schlecht, sondern sie liegt ganz allein in unserem Herrn. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, dass wir das nicht nur verkopft wissen, sondern in unserem Herzen annehmen. Das müssen wir verinnerlichen, was ja manchmal schwer genug ist. Aber wenn wir das tun, wird unser Vertrauen in den Herrn nur gestärkt werden. Anhand einiger Stellen aus dem Alten Testament möchte ich versuchen zu erklären, warum unser Vertrauen in den Herrn, und das soll das Thema meiner Predigt sein, so überlebenswichtig ist. Dass Gott und wie Gott seine Zusage aus Römer 37, nämlich Überwinder zu sein, erfüllt und dass er sich dadurch, übrigens auch durch unser Vertrauen, verherrlicht. Und dass aus dem Vertrauen sogar Freude am und im Herrn werden kann. Es kann, glaube ich, nichts Schöneres für unseren Weg geben, wenn wir in Vertrauen und Freude unseren Weg gehen und seien die Zeiten noch so hart. Jetzt muss ich nur eins vorweg sagen, immer dann, wenn ich hier vorne stehe, merke ich, dass ich eigentlich nicht dazu prädestiniert bin, sowas zu sagen. In diesem Fall deswegen, weil Gott mich geführt hat, mein Leben lang auf unerklärliche Weise, und dass mir seine Güte, die ich kaum verstehe, manches oder sehr viel Schlimmes erspart hat, im Gegensatz zu euch. Gott hat es mir bisher leicht gemacht, ihm zu vertrauen. Und dafür möchte ich ihm danken. Jemand aus der Gemeinde, der jetzt in Urlaub ist, der hat mir dazu eine WhatsApp geschrieben und da stand drin: Lass dich nicht von dem Widersacher davon abbringen, dein jetziges Leben, deine jetzige Situation dankbar zu genießen. Betrachte es nicht als Verdienst, sondern als Gnade und freu dich und genieße. Ich denke, das trifft es. Erstmal nicht Verdienst, sondern Gnade und freuen und genießen. Das will Gott, und diese Aussage hat mir geholfen. Wir kommen zum Thema zurück und ich möchte die erste Stelle zitieren aus 1. Mose 15, Vers 5. Wir lesen heute ein bisschen mehr in der Bibel. Da spricht Gott zu Abraham und er fordert ihn auf: Geh aus deinem Zelt raus, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Gott fordert also Abraham auf, aus seinem bequemen Zelt mal aufzustehen und nach draußen zu gehen und da etwas ganz Ungewöhnliches und an sich Menschenunmögliches zu tun. Abraham hat vielleicht schon oft abends vorm Zelt gestanden oder gesessen und den Sternenhimmel angesehen. Und ich hatte das Vergnügen, auch mal in der unmittelbaren Nähe Abrahams räumlich zu sein, nämlich im Sinai mal einen Sternenhimmel zu sehen. Das ist mit unserem Sternenhimmel nicht zu vergleichen. Es gibt keine Luftverschmutzung, es gibt gar nichts. Es ist ein Sternenhimmel von derartiger Intensität und Vielfalt. Die Sterne lassen sich absolut nicht zählen. Aber Abraham tut das trotzdem. Denn es heißt, er glaubte, er vertraute dem Herrn. Es ist an sich hypothetisch, aber wir können trotzdem mal den Gedanken nachgehen. Was wäre passiert, wenn Abraham nicht aufgestanden wäre, wenn er nicht rausgegangen wäre? Wenn er vielleicht sitzen geblieben wäre, hätte nach oben geguckt, dann hätte er sein Zeltdach gesehen. Aber er hätte nicht den Sternenhimmel gesehen. Hätte Gott dann noch so weiter mit Abraham handeln können, wie er das dann getan hat? Wäre dann die Aussage der Bibel noch gerechtfertigt gewesen, er, Abraham, glaubte Gott? Was wäre aus der Geschichte Israels und in letzter Konsequenz auch aus der Geschichte der Gemeinde Gottes geworden, wenn Abraham sitzen geblieben wäre? Sicher, Gott hat unendlich viele Möglichkeiten und viele Wege, aber diesen Weg wollte er jetzt mit Abraham gehen. Das alles ist also nur geschehen, weil Abraham gehorcht hat, auf Gottes Aufforderung aufgestanden ist, richtig reagiert hat. Das alles ist nur geschehen, weil Abraham Gott vertraute. Vertrauen heißt also, aufzustehen, aus der Komfortzone rauszugehen, sich auf etwas einzulassen, was vielleicht ungewohnt oder neu ist. Wir kommen zur nächsten Stelle in Kapitel 22. Abraham hat mittlerweile seinen versprochenen Sohn, den Isaak. Und da redet Gott erneut mit Abraham und er sagt ihm: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn da selbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir zeigen werde. Konkreter kann ein Auftrag nicht lauten, nicht formuliert werden. Was macht denn da der Abraham? Da machte sich Abraham früh am Morgen auf und ging an den Ort, den Gott ihm geboten hatte. Es ist mir persönlich völlig unmöglich. Ich kann da nicht im Entferntesten mir vorstellen, was in Abraham in diesem Moment vorgegangen ist, welche Gefühle er hatte. Es war ja nicht so, nur so, dass er alles, was ihm lieb und wert war, jetzt zu verlieren drohte. Er würde alles verlieren, was sein Leben ausmachte, was seine Hoffnung, was seine Zukunft ausmachte. Er hat sich in diesem Moment auch bestimmt an das lang zurückliegende Gespräch mit Gott erinnert, der ihm versprochen hatte, du wirst unzählbar viele Nachkommen haben. Wie soll das denn gehen, wenn der einzige Sohn jetzt geopfert wird? Was ist mit der Zusage Gottes? Das geht doch gar nicht mehr. Das geht gar nicht mehr, wenn ich das tue, was Gott jetzt von mir verlangt. Abraham macht sich auf. Er verschwendet keine Zeit. Er macht keine Umwege, um das Furchtbare, das Unausweichliche, das Endgültige so lange wie möglich rauszuzögern. Er kriegt von Isaak die Frage gestellt, Vater, wo ist das Schaf zum Brandopfer? War seine Antwort auf diese Frage, er hat nämlich gesagt, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. War diese Antwort eine Ausflucht? War das eine Ablenkung? War das ein Selbstbetrug? Ich glaube nicht. Ich bin überzeugt, Abraham hat das wahrhaftig so gemeint, weil er Gott vertraute. Was hätte ich gemacht, wenn ich in der Situation gewesen wäre? Ich hätte alles unternommen, um da rauszukommen. Mit Sicherheit hätte ich diesen Auftrag Gottes nicht ausgeführt. Ich wäre Gott ungehorsam gewesen. Und dann hätte ich nicht das erlebt, was Abraham erlebt hat. In dieser anscheinend schwärzesten und schlimmsten Stunde seines Lebens, wo alles am Ende schien, wo jegliche Hoffnung zerstoben war, da vertraute er auf Gott und dessen Zusage und er erlebte diese Zusage zum zweiten Mal. Ich möchte dazu lesen, 1. Mose 22, Vers 15. Das war nach diesem Geschehen und der Engel des Herrn, also der Herr selbst, rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel herzu und er sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde bis auf uns hin. Dafür, dass du meiner Stimme gehorcht, dafür, dass du meiner Stimme vertraut hast. Vertrauen heißt, an Gottes Zusagen festzuhalten, auch wenn im Moment alles, aber auch restlos alles dagegen zu sprechen scheint. Wir machen einen Sprung in die Geschichte Israels und gehen zu 2. Samuel 7. David war König, er hatte eine Menge Kriege geführt und jetzt war Ruhe und Frieden. Und er hatte einen Wunsch, der vielleicht ein bisschen seltsam anmutet, aber der schön war. David will Gott aus Dankbarkeit ein Haus bauen. Und wie reagiert Gott? Er scheint total überrascht zu sein. Er sagt, du willst mir ein Haus als Wohnung bauen für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israels aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag. Gott ist überrascht. Und er sagt, nein, David, du darfst das nicht. Du hast durch deine Kriege zu viel Blut an den Händen. Und dann kriegt er eine Zusage, nicht du, aber dein Sohn, der soll mir das Haus bauen. Und David erhält statt der Baugenehmigung etwas viel Besseres. Der Prophet Nathan kommt und durch ihn verspricht Gott, das sagt Nathan zu David, Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Was für Zusagen, viel mehr als die Baugenehmigung für ein schönes Haus, so viel mehr. Und aus der Rückschau wissen wir, dass Gott diese Zusage, dieses Versprechen wahrgemacht hat. Davids Wünsche und Pläne waren zunächst mal über den Haufen geschmissen worden. Obwohl sie doch gut gedacht waren und ehrlich gemeint waren, aufrichtig. Und wie reagierte David? David hinterfragt nicht, er zweifelt nicht, er zankt auch nicht mit Gott, er akzeptiert das. Und wenn wir 2. Samuel 7 lesen, die letzten 10-12 Verse, da ist die Antwort Davids auf diese Verweigerung Gottes ein Gebet, eine einzige Anbetung. So sagt David in 2. Samuel 7, Vers 25, und nun, Herr und Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte ewig aufrecht und tu, wie du geredet hast. Er zweifelt nicht, er fragt nicht, er wird nicht ungläubig. Vers 29, geht er hin und sagt, so lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass er ewig vor dir sei. Er nimmt Gott wortwörtlich beim Wort. Auch hier sagt er wieder nicht, ja, was du mir erzählst, wie soll ich das denn prüfen? Nein, er sagt, ich glaube das, was du mir sagst. Denn du, Herr, hast geredet und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. Keine Zweifel, keine Anklage. Auf dieses Nein Gottes kommt die Anbetung Davids. Vertrauen heißt, Gottes Wege anzunehmen, auch wenn sie mit unseren Vorstellungen und unseren Wünschen so gar nicht übereinstimmen. Jetzt machen wir einen weiteren großen Sprung in der Geschichte Israels und wir gehen nach 2. Könige 24. Und da möchte ich zunächst die Verse 1 bis 4 lesen. In seinen Tagen, das war der jüdische König Joachim, zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf. Und Joachim war 3 Jahre lang sein Knecht, er hat ihn also besiegt. Dann wandte er sich wieder ab von Nebukadnezar und empörte sich gegen ihn. Und der Herr, nicht Nebukadnezar, sandte gegen ihn Streifscharen der Chaldäer und Streifscharen Arams und Streifscharen Moabs und Streifscharen der Söhne Ammons, also die ganzen umliegenden Völker, zogen in den Krieg gegen Juda. Er sandte sie gegen Juda, um es zugrunde zu richten nach dem Wort des Herrn, das er durch seinen Knechte Propheten geredet hatte. Ja, nach dem Befehl des Herrn geschah das gegen Juda, um es von seinem Angesicht zu entfernen, wegen der Sünden Manasses und allem, was er getan hatte. Und dann lesen wir aus dem gleichen Kapitel noch den Vers 14. Und er, Nebukadnezar, führte ganz Jerusalem gefangen fort und alle Obersten und alle kriegstüchtigen Männer, 10.000 Gefangene und alle Schmiede und Schlosse. Niemand blieb übrig, als nur das geringe Volk des Landes. So ein paar Bauern und so ein paar Weinbauern. Das geschah im Jahr 605 vor Christus. Das war die erste Wegführung nach Babylon. Und mit diesen Versen, mit diesen kurzen Versen, wird der Anfang vom Ende des Volkes Israels beschrieben. Und dann möchte ich lesen die Verse 12 bis 15. Und Joachim, der König von Juda, ging zum König von Babel hinaus, er und seine Mutter und seine Knechte und seine Obersten und seine Hofbeamten. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im 8. Jahr seiner Königsherrschaft. Und er brachte von dort heraus, nämlich aus Jerusalem, aus dem Tempel, alle Schätze des Hauses des Herrn und die Geräte des Königshauses und brach das Gold von allen goldenen Geräten ab, die Salomo, der König von Israel, im Tempel des Herrn gemacht hatte, ganz wie der Herr geredet hatte. So, und dann habe ich gerade schon gelesen, er führte ganz Jerusalem weg und er führte Joachim, den König, gefangen fort nach Babel. Und die Mutter des Königs und die Frauen des Königs und seine Hofbeamten und die Bürgerschaft des Landes führte er als Gefangene aus Jerusalem nach Babel. Alles aus dem Tempel ist weg. Was war denn jetzt mit dem Versprechen Gottes an David, dass Salomo den Tempel bauen sollte, der jetzt gerade in diesem Moment so furchtbar geschändet wird? Hatte Gott das nicht versprochen? Doch, das hatte er. Aber was wir hier lesen, das ist erst der Anfang der Katastrophe. Ich möchte lesen aus dem Kapitel 25, die Verse 7 bis 17. Der nächste König ist der König Zedekia, da heißt es von ihm, und man schlachtete die Söhne Zedekias vor seinen Augen ab, und man blendete die Augen Zedekias und band ihn mit ehernen Fesseln und brachte ihn nach Babel. Das klingt so entsetzlich grausam. Und im fünften Monat, am siebten des Monats, das war das 19. Jahr des Königs Nebukadnezar, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser Jerusalems. Und jedes große Haus verbrannte er mit Feuer. Und sie rissen die Mauern von Jerusalem ringsum nieder. Und den Rest des Volkes, die in der Stadt übrig gebliebenen und die Überläufer, die zum König von Babel übergelaufen waren, und den Rest der Menge führten Nebusaradan, der Oberste der Leibwächter, gefangen fort. Und die bronzenen Säulen, die am Haus des Herrn waren, und die Gestelle und das bronzene Meer, die im Haus des Herrn waren, zerschlugen die Chaldäer und nahmen die Bronze davon mit nach Babel. Und die Töpfe und die Schaufeln und die Messer und die Schalen und alles bronzene Gerät, mit denen man den Dienst verrichtete, nahmen sie mit. Auch die Feuerbecken und die Sprengschalen, was aus reinem Gold und was aus reinem Silber war, nahm der Oberste der Leibwache mit. Ferner die beiden Säulen, das eine Meer und die Gestelle, die Salomo für das Haus des Herrn gemacht hatte. Die Bronze aller dieser Geräte war nicht zu wiegen. 18 Ellen, 9 Meter, war die Höhe der einen Säule und ein Kapitell aus Bronze war darauf und die Höhe des Kapitells betrug 3 Ellen. Und Flechtwerk und Granatäpfel waren an dem Kapitell ringsum, hat er in Stücke geschlagen und die wertvollen Edelmetalle mitgenommen. Der Tempel wird geschändet. Die heiligen Geräte werden mitgenommen nach Babylon. Wahrscheinlich ist zu diesem Zeitpunkt auch die Bundeslade weggebracht worden, die seitdem unauffindbar ist. Der König ist blind. Die Elite des Volkes ist weggeführt worden in Gefangenschaft. Es sind nur noch ein paar einfache Bauern da. Der Tempel, das Zentrum des Gottesdienstes, existiert nicht mehr. Die Stadt existiert nicht mehr. Damit war das Volk, das seine politische, seine wirtschaftliche und seine religiöse Identität verloren hatte, praktisch aufgelöst. Es war verschwunden, es war nicht mehr existent. Wo waren die Zusagen Gottes an David, an Salomo, an Abraham? Wo waren sie? Hatte Gott sie nicht einhalten können? War ihr Glaube, war ihr Vertrauen in all den Jahren umsonst gewesen? Gott hatte seine Gründe, warum es so weit gekommen war. Und es war bestimmt nicht die Unfähigkeit Gottes, seine Zusagen einzuhalten. Nein, zu diesem Ergebnis hat die entsetzliche Sünde Israels geführt. Das haben wir ja eben gelesen. Dieses fortgesetzte Aufbegehren gegen Gott. Und nach langem, geduldigem Zusehen, nach vielen Aufrufen zur Umkehr und zur Buße, musste jetzt das Gericht Gottes kommen. Das allein war der Grund für das scheinbare Auslöschen des Volkes, das Ende aller Hoffnung für einen gottgläubigen Israeliten. Aber war das wirklich das Ende? Nach außen schien es ja so. Volk war ja weg in Babylon, im Land war nichts mehr, alles kaputt. Aber Gott hat die Dinge in der Hand, auch wenn es nicht so aussieht. Ich möchte etwas vorlesen aus Jeremia 29, die Verse 4 bis 11. Da spricht Gott durch den Propheten Jeremia zu seinem Volk. Und es lohnt sich, diese Verse im Kopf hin und her gehen zu lassen, auf der Zunge zergehen zu lassen, sie wiederzukäuen. Es lohnt sich wahrhaftig, über diese Verse richtig nachzudenken. Was sagt denn Gott hier? Jeremia 29, Vers 4. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt. die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Und denn so spricht der Herr, der Herrscharen, der Gott Israels: Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen, und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn so spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Gehen wir mal auf ein paar Einzelheiten an. Erstens, ich habe es schon erwähnt, Gott sagt: Ich habe euch nach Babel weggeführt. Aha, keine Menschen. Selbst dieser mächtige König Nebukadnezar war letztendlich nichts anderes als ein Werkzeug in Gottes Hand. Zweitens sagt er und fordert sie auf: Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Ja, sagt Gott, ihr seid in Gefangenschaft. Ja, euer Leben ist völlig umgekrempelt. Ja, ihr habt keinen Gottesdienst mehr wie früher. Ja, ihr seid hier, weil ihr selbst schuld seid. Aber nein, versinkt nicht in Trauer, versinkt nicht in Selbstzweifel und Mutlosigkeit. Ich, Gott, spreche euch Lebensmut zu, Überlebensmut. Drittens sagt er: Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter, aber natürlich nicht von den heidnischen Babyloniern, sondern aus dem eigenen Volk. Er sagt: Euer Leben geht weiter. Im Moment sieht es nicht so aus. Im Moment gibt es keine Rettung. Aber ich habe ja die Zeit vorgesehen. Aber euer Leben soll erträglich sein. In dieser menschlich gesehen so ganz aussichtslosen Lage, in die sie sich selbst reingeritten hatten und die Gott in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit zulassen musste, so führen musste, in diesem Moment spricht er seinem Volk, denn das war es immer noch, in diesem Moment spricht er ihnen Mut und Zuversicht zu. Nur am Rande, die Folge war übrigens, dass im Irak, also dem ehemaligen Mesopotamien, wo Babel ist, die größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels entstanden ist. Bis 1948 lebten dort etwa 120.000 Juden. 1950 hat der neu gegründete israelische Staat die Operation Esra und Nehemia gestartet, ist ja bezeichnend, ist ja doll, und hat diese 120.000 Leute bis auf ein paar hundert alle ausgeflogen nach Israel. Gott macht nach so vielen Jahren seine Zusagen wahr. Es wäre äußerst interessant, sich mal über diese Prophezeiungen und die erfüllten Prophezeiungen zu unterhalten. Wir würden sehen, wie Gott groß ist. Das wäre was ganz Tolles. Aber das am Rande. Viertens sagt Gott: Suche den Frieden der Stadt und betet für sie. Oder neutestamentlich: Betet für die, die euch verfolgen und die euch fluchen. Was für ein Auftrag. Wenn wir Psalm 137 lesen würden, dann würden wir einen Blick tun in das Seelenleben der Gefangenen. Da trauern sie und da schreien sie nach Rache. Und hier fordert Gott sie genau zum Gegenteil auf. Und ich denke, diese Aufforderung gilt auch für uns. Ich weiß nicht, wie ihr es früher empfunden habt. In meiner Kindheit und meiner Jugend, da kam diese Frage, für das Wohl der Stadt zu beten, überhaupt nicht in Frage. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt und wir halten uns zurück. Aber wir sollten uns, glaube ich, diesen Auftrag Gottes ruhig zu Herzen nehmen. Wenn wir für das Wohl der Stadt beten, dann geht es nicht darum, dass alles so bleibt, wie es ist. Hauptsache, wir haben Ruhe. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir alles das gutheißen, was um uns herum passiert. Das ist nicht der Sinn, für das Wohl der Stadt zu beten. Es geht darum, dass wir Gott bitten, den, für den wir beten, zu verändern. Und damit auch die Situation und damit auch die Umstände zu ändern. Genau dazu wurden die Juden seinerzeit in der Gefangenschaft aufgefordert: Betet für dieses Volk. Die gefangenen Juden sollten Fürbitter werden. Betet für eure Feinde. Was für ein Auftrag. Beten wir eigentlich für unsere Stadt? für unsere Verantwortlichen, für unser Volk. Wir haben es getan in dieser Pandemie und ich fand es sehr gut. Und ich denke auch, dass Gott, oder nicht, ich denke, ich bin überzeugt, dass Gott sich zu den vielen Gebeten bekannt hat. Wenn wir das zusammenfassen, dann können wir sagen, was sind das für Aufträge, die Gott seinem Volk gibt? Die sprechen so klar gegen ihre momentane Seelenlage. Gott fordert sie auf, komm aus deiner depressiven Ecke raus, mein Volk. Gott macht Mut. Aber er sagt dann auch, hütet euch vor ihren Propheten und Wahrsagern und lasst euch nicht täuschen. Und auch das ist so aktuell wie damals. Das heißt für sie damals und auch für uns, dass wir nur auf Gottes Wort vertrauen. Und auch wenn das bedeutet, unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen mal zurückzustellen und auf schöne, verheißungsvolle Worte, dass wir sie kritisch hinterfragen, auch wenn sie noch so christlich verbrämt sind und dass wir sie vielleicht ablehnen. Wir müssen alles prüfen an Gottes Wort. Das allein zählt für uns. Warum fordert Gott denn seine Leute auf zu diesem positiven, dem Leben zugewandten Denken und Handeln? Warum? Eigentlich hätte er sie doch auffordern müssen, ihr seid es Selbstschutz und jetzt bleibt ihr 70 Jahre in Trauer, in Depression, in Reue und Buße und ihr lebt 70 Jahre lang in Sack und Asche. Nein. Da kommt der Vers 11 und das ist einer der schönsten Verse der Bibel. Jeremia 29, Vers 11, da sagt Gott, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Unausgesprochen sagt Gott, und von diesen Gedanken, von diesen Entschlüssen, die ich habe, da kann mich nichts und niemand abbringen. Und auch an meinem Ziel, euch Zukunft und Hoffnung zu geben, an diesem Ziel kann mich niemand hindern und von diesem Ziel rücke ich nicht ab. Gott fordert sein Volk unausgesprochen auf, vertraut mir. Und diese Zusage Gottes, die gilt auch mir und die gilt uns, die dürfen wir ganz persönlich nehmen. Gott hat Gedanken des Friedens mit mir und mit dir. Und er will mir und dir Hoffnung und Zukunft geben. Wann er das tut, das steht in seiner Hand. Hier hat er ja gesagt in Vers 10, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, dann werde ich euch an diesen Ort, nämlich nach Jerusalem, zurückführen. Dann werde ich mein gutes Wort an euch erfüllen. Und wir wollen unserem Gott und Vater im Himmel mehr vertrauen. Wir wollen ihn durch Vertrauen ehren. Ich bin an das Lied 138 erinnert worden, das war es, glaube ich, und an die zweite Strophe. Da heißt es, du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Das war die Situation der Jünger damals. Er liebt dich, auch wenn du in Kummer gemacht, ist näher als je du meint. Das ist doch genau die Situation. Sie hatten ihm Kummer gemacht, wir machen ihm Kummer, ich mache ihm Kummer und trotzdem liebt er mich und fordert mich auf, vertrau mir. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Im Jahr 538 vor Christus erließ der persische König Kores oder Kyros, wie wir ihn kennen, sein berühmtes Edikt, das den Juden die Heimkehr in ihr Land erlaubte. Zwei Jahre später machten sich die ersten 50.000 Juden auf den Weg von Babylon nach Jerusalem. Und im gleichen Jahr haben sie noch angefangen, den Altar wieder aufzubauen und den Opferdienst einzuführen. Noch ein Jahr später, im Jahr 535 vor Christus, haben sie angefangen mit dem Wiederaufbau des Tempels. 605 vor Christus die erste Wegführung. 535 fing der Tempel wieder an. 70 Jahre lagen dazwischen. Genau die Zeitspanne, die Jeremia auf Gottes Verheiß verkündet hatte, genau diese Zeitspanne war vergangen. Und in dieser Zeit war extrem viel passiert. Der Tempel war zerstört. Sie mussten eine andere Art des Gottesdienstes machen. Und sie haben in der Gefangenschaft angefangen, den Synagogen-Gottesdienst so einzuführen, wie wir ihn jetzt ungefähr kennen. Seitdem hat er sich so entwickelt. Und vielleicht sind auch ein paar Sachen in diese Gottesdienstabläufe gekommen, die Gott nicht im Gesetz vorgesehen hatte, die nicht böse waren, die aber einfach aus der Situation entstanden waren, die aber anders waren. Und deswegen gehen wir jetzt nach Nehemia 8. Viele Juden waren zurückgekommen Und was sie in Jerusalem vorgefunden hatten, das hat sie furchtbar erschreckt und das entsprach so gar nicht ihren Erwartungen und Vorstellungen. Jerusalem war ein Schutthaufen. Und das, was sie bis dahin wieder aufgebaut hatten, ja, das war ein Schatten der früheren Prachtgebäude. Und es ist kein Wunder, dass viele von den Alten, die als Kinder weggeführt worden sind und Jerusalem noch kannten in seiner alten Schönheit, dass die jetzt am Weinen waren. Aber genauso schlimm war es, und das lesen wir in Nehemia, dass sie festgestellt haben, Mensch, wir haben uns ja von Gott entfernt. Wir sind hier innerlich ganz weit weg von Gott und von seinem Gesetz und von seinen Vorschriften. Und da haben sie gewünscht, wir möchten das Gesetz wieder hören. Wir möchten die Tora, die fünf Bücher Mose, wieder vorgelesen haben, um zu wissen, was meint denn Gott eigentlich? Und da haben sie sich erschrocken. Ich denke, dass es manchmal vielleicht ganz gut ist, wenn wir auch erschrecken über unseren Weg. Und sie haben sich gefragt, was würde Gott denn jetzt tun? Wie geht es dir, wie geht es mir, wenn ich feststelle, dass wir uns von Gottes Weg, von Gottes Vorstellungen entfernt haben? Dass wir, weil es uns so gut geht, unser Leben nach eigenem Gusto führen? Dass wir Gott einen lieben Mann sein lassen und wir uns sonst nicht um ihn kümmern, solange wir ihn meinen, nicht zu brauchen? Gott hat damals nicht an seinem Zorn festgehalten und er tut es auch heute nicht. Er hat damals nicht willkürlich gehandelt und Gott handelt auch heute nicht willkürlich. Das könnte er tun. Gott ist souverän und er kann machen, was er will und wir haben ihn nicht zu hinterfragen. Aber er tut es nicht. Gott handelt in Heiligkeit und Gerechtigkeit, das ist sein Wesen. Aber genauso gut ist sein Leben Liebe und Zuwendung, darauf dürfen wir vertrauen. Und in dieser Situation spricht er zu Nehemia und durch Nehemia zu dem Volk, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das ist wieder so eine Hammeraussage. Unser Gott will, dass wir uns an ihm freuen, auch wenn es im Moment da nicht nach ist. Gott will uns sozusagen ein positives Lebensgefühl zusprechen. Aber das können wir nur, wenn wir ihm und seinem Wort vollstes Vertrauen entgegenbringen. Auch wenn uns im Moment, warum auch immer, nicht so richtig danach ist. Aber wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir so ein bisschen erahnen und verstehen, wer er ist. Und wenn wir so ein bisschen ahnen und verstehen, was er durch Jesus Christus für uns getan hat, dann wird Gott groß für uns, ganz groß. Und dann kommt Freude auf. Ich habe es schon mal am Anfang gesagt, ich selbst bin von Gott sehr bewahrt worden. Mir ist wahrscheinlich sehr viel mehr erspart worden, wie ich mir vorstellen kann und vor allen Dingen sehr viel mehr wie manch einem von euch. Ich bin also ein Theoretiker. Aber uns allen möchte ich das zusagen, die wir vielleicht in einer anderen Situation sind. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist keine Blase, das ist ein Auftrag Gottes. Und am Ende dieses Tages wird das Volk aufgefordert, steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aus der Trauer ist Freude geworden, aus der Freude wird die Anbetung. Jetzt noch zum Schluss eine kurze Stelle aus dem Neuen Testament, aus Hebräer 11, Vers 35. Die dort angeschriebenen jüdischen Christen hatten furchtbar viel erlebt. Sie hatten viele Leidenskämpfe erduldet, sie waren durch Schmähungen und Bedrängnisse gegangen und sie hatten sogar mit Freude ertragen, dass man sie beraubte, dass man ihnen ihren Besitz wegnahm. Da muss man alles mal erst mitmachen, da muss man alles mal erst erlebt haben. Das ist bestimmt nicht leicht für sie gewesen, wäre auch für uns nicht leicht. Aber sie haben es ertragen mit dem Wissen, dass es etwas gab, was noch wertvoller war und was ihnen nicht genommen werden konnte. Und deshalb werden sie aufgefordert, gebt dieses Vertrauen, gebt diesen Glaubensmut, gebt diese Zuversicht nicht auf, es wird einmal reich belohnt werden. Wenn wir jetzt zurücksehen auf das Leben Abrahams, auf das Leben Davids, wenn wir zurückschauen auf die Geschichte des Volkes Israel, dann müssen wir jetzt bestätigen nach dieser guten halben Stunde, ja, genau so ist es. Und wir können uns ja zu Hause weiter damit beschäftigen. Und wir werden erleben, wie jede Zusage Gottes sich erfüllt. Aus der Erfahrung, die diese Menschen damals mit Gott gemacht haben, können und sollen wir Vertrauen schöpfen. Wir sollen vertrauen darauf, dass Gott es gut mit uns meint und dass er alles zu seinem guten Ziel führt. Wir dürfen als Christen das Wort Vertrauen auch durch das Wort Glauben ersetzen. Und deswegen möchte ich zum Abschluss ein paar Sätze zitieren aus der Tageslosung vom 30.06. Da heißt es: Christlicher Glaube ohne Christus zu kennen, ist wie ein orientierungsloses Schiff im Nebel, das in unbekannten Gewässern treibt. Wer jedoch Christus ergreift, hat im selben Gewässer Licht, Hoffnung, Hilfe, Orientierung und ein Ziel. Christus zu kennen führt uns aus dem Nebel der Unsicherheit und des Zweifels. Durch den Heiligen Geist gibt er uns Mut, Dinge anzupacken und Schwierigkeiten zu überwinden. Er richtet uns wieder auf, wenn wir müde, niedergeschlagen, verzweifelt und ratlos sind, denn das kann passieren. Nie lässt er uns allein, sondern er geht durch alles mit uns hindurch. Vielleicht dauert es manchmal länger, als uns lieb ist. Vielleicht müssen wir aber auch manchmal das vergessene Geschenk des Vertrauens aus der Ecke holen, es entstauben und neu ergreifen. Sicher ist, dass es sich lohnt. Jeden Tag.